Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen uns heute in den Hohen Rat begeben, als Zuhörer, als leise Zuhörer, die nur die Ohren spitzen, um uns dann auch die Gedanken darüber zu machen. Wir wollen jetzt einmal das Bibelwort dazu lesen, Matthäus 26, 63 und 64. Wir haben ja jetzt den Hannas, Schwiegervater von Kaiphas, schon betrachtet, gestern den Kaiphas. Und jetzt gehen wir direkt in den Hohen Rat. Und wie es jetzt zu diesem fatalen Urteil kommt, da sind wir hier mitten dabei. Aber Jesus schwieg still. Vielleicht noch einmal zurückblendend. Ah, da kommt noch unser Werner, prima. Wieso schwieg Jesus da still? Sagst du nichts über diesen Anschuldigungen? Da hat Jesus geschwiegen. Und jetzt? Und der hohe Priester sprach zu ihm: Ich beschwöre dich beim lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagst es. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Vielleicht für die Handybesitzer noch einen kleinen Hinweis. Bitte nachher, wenn wir fertig sind, unbedingt das Handy wieder einschalten, damit du jederzeit erreichbar bist. Jetzt wollen wir aber noch mal die Hände falten, Herr Jesus, danke. Jetzt lass uns hineinhorchen in dieses ungeheuerliche Zeugnis, diesen Schwur, und lass uns davon lernen. Amen.
Amen.
Heute sind wir im Hohen Rat und jetzt kommt dieses große, herrliche Bekenntnis Jesu in dieser Stunde der allergrößten Erniedrigung vor der Obrigkeit, dass er dort als ein Bekenntnis abgelegt hat, ein Bekenntnis auch als ein Fels, auf dem die gesamte Gemeinde, die gesamte Kirchengeschichte jetzt ruht. Der Eid ist ja eine feierliche Berufung auf Gott als Zeugen einer Aussage oder als den Bürgen einer Zusage. Der Sinn dieser Berufung ist, dass man Gott als Richter der Unwahrheit und Treueverletzung bekennt und sich darauf gesetzten göttlichen Strafen auch bewusst ist. So ist der Eid ein Bekenntnis Gottes als des allgegenwärtigen, allwissenden und Gerechten. Der Eid ist ein Akt auch einer Gottesverehrung. Wenn ein Eid solch eine heilige Sache ist, so muss das eben auch mit einer religiösen Feierlichkeit eigentlich abgelegt werden. Wir kennen das Gelöbnis bei der Bundeswehr. Wenn sie eintreten, dann ist es ein Staatsakt auch, der dort abgehalten wird. Zu den Symbolen der Eidesleistung gehört der Gebrauch normalerweise brennender Kerzen, sowie das Licht, die Gegenwart dadurch angezeigt wird, und zwar die Gegenwart Gottes. Das Erheben dreier Finger, einer Hand als Bekenntnis des dreieinigen Gottes. Normalerweise legt dann auch derjenige die Hand auf die Bibel, ja, oder Evangelienbuch, in welchem uns die Güter des Heiles dargeboten werden. Vor Entheiligung eines Eides schützt letztendlich nur die Gottesfurcht. Wer sich vor Gott nicht fürchtet, der fürchtet sich höchstens vor ein paar Jahren Gefängnis. Und das kann man absitzen, wenn dieser Meineid entdeckt wird. Meineid ist eine gravierende Sünde, weil man Gott lästert. Das ist das Letztendliche. Göttliche und weltliche Gerichte haben im Alten und Neuen Testament erschreckende Denkmäler auch eines Meineides uns überliefert. Wir treffen den meineidigen Simei, 1. Könige 2, ja, der dann letztendlich erschlagen vor dem Palast Salomos liegt. Dann treffen wir den meineidigen König Zedekia in Riblat, wo er dann als Strafe mit ansehen muss, wie seine Söhne einer nach dem anderen vor ihm gelyncht werden. Und dann bekommt er die Augen ausgestochen. Aus der Kirchengeschichte ist berichtet, wie man oft schon gesehen hat, dass den Meineidigen die schwörende Hand abgefault ist. Es ist sogar berichtet, dass bei einem Meineidigen die Schwörfinger zum Grabe herauskamen. Also wir sehen, das ist ein teuflisches Verfahren, wenn man auf den dreieinigen Gott einen Eid ablegt, der nicht stimmt. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, jeder, der geheiratet hat, hat einen Eid im Angesicht Gottes geschworen, so lange, bis der Tod uns scheidet, in guten und in schlechten Tagen. Wie viel Meineidige gibt es hier? Ich will jetzt nicht sagen in dem Raum, aber in unserer ganzen Gesellschaft und in dieser Welt. Wir haben im Angesicht Gottes Ja gesagt. Und das hat oft mir jedenfalls auch schon durch Tiefen hindurch geholfen, dass ich immer gesagt habe, im Angesicht Gottes habe ich ein Versprechen abgegeben und das möchte ich halten. In guten wie in schlechten Tagen. Und wir sehen, damit ist nicht zu spaßen. Der Meineidige sagt sich letztendlich von Gott los und gibt sich dem Teufel in die Hände. Jetzt wollen wir uns vier Punkte hier anschauen. Ein entscheidender Schwur, ein klärender Schwur, ein umfassender Schwur und ein falscher Schwur. Da werden wir heute alles von A bis Z durcharbeiten. Jetzt der entscheidende Schwur. Kaiphas legt diese Schwurformel vor. Ich beschwöre dich beim lebendigen Gott. Damit will er nichts anderes sagen als ich als Haupt des Volkes, als Präsident des Hohen Rates, als oberster Richter und Hoherpriester. Höher ging es nicht raus. Ich beschwöre dich und fordere dich jetzt zum Schwur heraus. Ich fordere dich zu einer feierlichen Aussage im Angesicht des gesamten Hohen Rates, im Angesicht Gottes und im Angesicht von mir als dem höchsten autorisierten Richter auf, jetzt eine klare Antwort zu geben. Bei Gott, dem Allmächtigen, der Himmel und Erde geschaffen hat, bei dem lebendigen Gott, der alle Zeit lebt und regiert, jetzt bist du vor seinem Gericht erschienen. Origenes, der Kirchenvater, sagt, Kaiphas ahmt durch seine Frage den Satan nach, denn dieser hat Jesus zweimal mit eben diesen Worten gefragt. Sage mir, ob du Gottes Sohn bist. Bist du Gottes Sohn? In der Versuchung. Derselbe Teufel ist es, der dem hohen Priester einflüstert an der Gottheit Jesu, jetzt zu zweifeln und an dem Stuhl des Thrones Jesu zu rütteln. Die Frage also ist also eine Erfindung des Teufels, der Widersacher des Menschen. Die Frage lautet, bist du Christus, der Sohn des Hochgelobten? Soweit Origenes. Ach, welche Frage aus dem Munde des Obersten von Israel. Welche Unwissenheit bei den Vätern der Zionsstadt. Haben denn Jerusalems Älteste geschlafen 3 Jahre lang? Gibt manche, schon langer Winterschlaf. Als die Kinder vor einigen Tagen mit lauter Stimme auch gerufen haben, Hosianna, dem Sohne Davids. Hochgelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Haben Sie nicht gehört, dass beim Einzug Jesu in das Volk einstimmig hier bezeugte, dieser Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa, dieser ist es. Haben Sie nichts erfahren von Jesus, was er sei, von Stummen, von Tauben, von Aussätzigen, die geheilt waren, sogar von Toten, die er zum Leben erweckt hat? War an jenen Sabbaten kein Priester im Tempel gegenwärtig, ja, an denen er Blinde und Lahme gesund gemacht hat? Bist du Christus, der Sohn Gottes? Bist du es, von dem Balak geweissagt hat, ich sehe ihn nicht bald, ich schaue ihn aber nicht nahe. Aufgehen wird ein Stern aus Jakob und ich erhebe ein Zepter aus, sich erheben ein Zepter aus Israel für der Mose. Bist du es, von dem David geweissagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. 2. Psalm 2,7. Du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks, Psalm 110. Bist du es, dessen Haupt nach der Verheißung mit dem heiligen Öl gesalbt ist, mit welchem die Propheten, Könige und Priester gesalbt wurden? Bist du es, der seinen Armen zu den Weissagungen der Propheten gegeben hat? Welch eine Spannung mussten alle Beteiligten jetzt hier durchmachen bei dieser wichtigsten aller Fragen, die hier auch für uns dokumentiert, jetzt auch an unser Ohr kommt. Kaiphas sprach im Namen der Kirche, im Namen des alten Bundes und im Namen des neuen Bundes, als Vertreter ja letztendlich des gesamten Volkes. Es ist diese Frage, die größte Frage, die überhaupt ein Mensch stellen kann und die ihm auch beantwortet wird. Die Frage ist eine Lebensfrage. Sie steht eigentlich im Zentrum, im Mittelpunkt auch unseres Lebens. Die Frage ist eine Gewissensfrage, die ganz tief hineingreift in unser Menschsein. Die Frage ist eine Glaubensfrage, die ihre Lösung nur durch Offenbarung von oben und durch Glauben von mir gelöst werden kann. Es ist die wichtigste Lebensfrage, um die es sich überhaupt handelt. Und schau, die rechte Antwort jetzt auf diese entscheidende Frage ist unser Glück. Unser Friede ist unser Reichtum. Einmal müssen wir, jeder von uns, sich dieser Frage stellen. Bist du Christus? In der Ewigkeit ist das zu spät. Und deswegen sagt ja auch der Herr Jesus, geht in alle Welt, dass wir hier nicht luschig sind. Und sagen, ja, das machen die anderen dann. Sondern wir gehen hin, um ihnen diese Frage vorzulegen. Bist du Christus? Hast du davon etwas gehört? Die wichtigste Frage überhaupt, die entscheidet in ihrer Beantwortung über Zeit und Ewigkeit. Die Schwurformel von Kaiphas ist ja eine schlaue Sache gewesen. Und stellt jetzt nach ihrer Ansicht gesehen und auch nach der Ansicht Jesu in ein Dilemma hinein. Ist ein Fangnetz für den Herrn? Lautet die Antwort nein? Ja, dann war alles, was er bisher gesagt hat, Charlatanerie. Und weg mit ihm. Wegen Betrugs gehört er dann hinausgetragen. Antwortet er mit ja, dann ist das in ihren Augen Gotteslästerung. weil er sich selber zum Sohn Gottes macht. Also wir sehen, Jesus kann antworten, wie er will. Und trotzdem bleibt Jesus bei der Wahrheit. Das ist jetzt die Wahrheitsfrage. Und nicht die Frage des Kalküls, wie kann ich mich dort mit einem guten Jein durchschlenkern. Das geht nicht. Die einen fühlen sich zu Jesus hingezogen, die anderen lästern. Und wir merken, es gibt hier keine Zwischenposition, wo wir immer so gerne sagen, ja, ich gucke dann da runter, nee, das sieht schon zu dunkel aus, jetzt schaue ich darüber, das blendet mich so, da kann ich auch nicht hin. Ich bleibe in der Mitte, der Mittelweg, der laue Weg, den kennt die Bibel nicht. Es ist immer ein entweder ich bete an oder ich sage nein. Ich habe einen Schüler in Erinnerung, sitzt so vor mir, wie ihr jetzt hier sitzt, und er streckt im Rallye-Unterricht und sagt, Herr Karger, ja, ich sag, du, was hast du denn? Ja, Herr Karger, jetzt habe ich das so verstanden, und der druckt da so ein bisschen rum, mit Himmel und Hölle. Und wenn ich Jesus annehmen wollte, dann müsste ich mein Leben verändern. Und das will ich nicht. Puh, mir ist hier der Hals zugeschnürt worden. Ich sagte nur, du, das ist deine Entscheidung. Ich bete dafür, dass du vielleicht doch nochmal darüber nachdenkst. Es gibt nur anhängen oder von sich stoßen. Mehr gibt es nicht. Wer nicht mit mir ist, sagt Jesus, der ist wider mich. Zu solcher Entscheidung drängt auch unsere Zeit. Die religiösen Fragen beschäftigen ja mehr denn je die ganzen Leute. Es geht jetzt nicht unbedingt, wenn wir über religiöse Fragen das hier so einwerfen, dann, dass uns alle dann, sich mit diesen Fragen des Christentums befassen. Sondern der Markt der Religion ist ja ein ungeheuerlicher, was alles angeboten wird in der Esoterik, im Buddhistischen, im Hinduistischen, in der transzendentalen Meditation, ja, wo die Gurus einen weismachen wollen, wenn du nur lange genug meditierst, dann kannst du dich selber erlösen. Wir haben den Islam, der keinen Glauben fordert, sondern der sagt, du musst dich unterwerfen. Ein Markt der Möglichkeiten, der Anthroposophen. Und welche Leute hier noch auf dem Tablett sich letztendlich präsentieren. Aber es bleibt die Aussage Jesu in alle Zeit und Ewigkeit stehen. Bist du der Sohn Gottes? Und Jesus antwortet kurz und knapp, du sagst es. Wie köstlich ist die rechte Entscheidung. Wer sich für ihn entscheidet, hat Heil, Vergebung, Trost, Frieden. Das Ja der Apostel, der Märtyrer, haben sie mit ihrem Blut letztendlich bezeugt. Und ich weiß nicht, wie lange es bei uns noch so gut geht. Und dann gibt es Pascal, Newton, Kepler, gibt einige große Bonhoeffer, ja, wo wir sagen, das sind Leute, die mit ihrem Glauben Wissenschaft gemacht haben, die mit ihrem Glauben anderen den Weg gezeigt haben. Und dann gibt es Leute, die deutlich ein Nein formuliert haben, Voltaire, Nietzsche, Dawkins, jetzt dieser Atheist, ja, die Gottlosen, die Ungläubigen, die Christusleugner. Es gibt diese zwei Lager. Und ich habe ja schon ausgeführt, was es heißt, wenn Liebe auf Rebellion tritt, dann wird die Liebe leiden. Es geht nicht darum, dass wir jetzt das Schwert packen und nach Jerusalem ziehen, um dort wieder Blutbäder anzurichten. Das wäre völlig falsch. Die Feinde Christi sind noch nicht ausgestorben. Aber Jesus wird ihnen die Rechnung präsentieren. Und spätestens dann, Voltaire wird berichtet, in seiner Todesstunde schreit er noch nach einem Priester und seine Gefolgsleute haben diese Bitte verwehrt. Und wir sehen, wie doch ein heimliches Sehnen nachher in der Stunde, wenn es heißt, hier abzutreten, raufkommt, dass man weiß, ich stehe jetzt im Gewissen und im Gericht und mein Gewissen klagt mich jetzt schon in der Todesstunde an. Ein zweites, ein klärender Schwur. Ich habe zwei Teile. Gottes und Christi Schwur. Das ist für uns jetzt ein bisschen seltsam, weil wo schwört Gott? Nicht? Aber er schwört, und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, Gott selbst beschwor das Höchste, seinen einzigen Sohn Jesus Christus. Christus beschwor das Höchste, was er hatte, den Eid seines Vaters. Gott hat mit einem Eid die Sendung seines Sohnes bekräftigt. Gott hat seinen Eid durch die Sendung seines Sohnes eingelöst. Psalm 110. Jetzt schwört der Sohn gleich, wie sein Vater geschwört hat. Christus hat seinen Eid durch seine Passion und Auferstehung eingelöst. Der Vater schwor bei sich selber. Der Sohn in seiner Erniedrigung schwört vor Menschen, nämlich vor dem hohen Priester. Gott, der Vater, hat im Himmel geschworen. Gott, der Sohn, schwört auf Erden. Im Himmel und auf Erden ist der Eid heilig. Gott, der Vater, schwört vor das Höchste, vor der höchsten Obrigkeit, welche es gibt, nämlich vor sich selber. Gott, der Sohn in seiner Erniedrigung, schwört vor einer absolut höchsten geistlichen Obrigkeit auf Erden, vor dem Hohen Rat. Gott schwor bei Gott, Christus schwor bei dem lebendigen Gott. Und wir sehen, das ist für uns fremd. Ja, weil wie kann ich schwöre immer bei einem Höheren? Aber hier tut Gott diesen Schwur, um letztendlich den Weg für seinen Sohn zu bahnen. Christi hohes priesterliches Amt ruht deswegen auf dem Eide Gottes. Die alttestamentlichen Priester wurden ohne Gottes Eid eingesetzt als Priester. Christus ist mit Eid Priester geworden, durch welchen Gott auch spricht, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester in Ewigkeit. Hebräer 7 und Psalm 110. Christi königliches Amt ruht auf dem Eid Gottes. Wir sehen, es ist immer der Eid Gottes, der hier den Weg für den Herrn Jesus bahnt. Denn in der Schrift heißt es, als David nun ein Prophet war und wusste, was Gott ihm verheißen hatte, mit einem Eide, die Frucht seiner Lenden sollten auf dem Stuhl sitzen, da er es vorausgesehen und geredet hat von der Auferstehung Christi. Apostelgeschichte 2, 30. Dies kann nur von dem Messias gelten, weil David des Messias Prophet und Vorbild gewesen ist. Der hohe Priester und König Jesus Christus schwört vor dem hohen Priester seines Volkes. Er hat das Recht, den Eid von dem hohen Priester zu fordern und fordert ihn nicht, sondern er leistet ihn. Und wir sehen auch hier wieder, dreht sich das Ganze um. Es geht in seinem hohepriesterlichen und königlichen Amt nicht ohne Eid ab. Die Zukunft des Eides. Wir hatten jetzt Gott und Christi Schwur. Zukunft des Eides. Der alte Bund hat den Meineid verboten. Wenn man nur nicht falsch schwört, das ist eine ganz wichtige Sache gewesen, dann ließen sie lieber das Schwören bleiben, ja. Und dann hat sich das eben herausgestellt, wie das auch Jesus sagt, ja. Man hat bei allen möglichen Sachen geschworen, beim Himmel, auf Erden, Jerusalem und so weiter und so weiter. Und hat letztendlich damit die Strafe Gottes auch auf das eigene Haupt heruntergeholt. Die Rabbinen hatten dann die Lehre aufgebracht, dass nur der Eid, den man eben im ausdrücklichen Namen Gottes spricht, wirklich bindender Eid sei. Nicht aber der Schwur beim Himmel und bei der Erde und was weiß ich für andere Dinge. Demgegenüber stellt Jesus die Heiligkeit des Eides Gottes auch da. Auch ein Schwur zum Himmel oder sonst irgendeiner anderen Sache ist ein wirklicher Schwur. Und im Grunde ruft der Zeuge doch nichts anderes an, auch wenn er Himmel oder sonst irgendwas nennt, als allein den Herrscher und König Jerusalems und den lebendigen Gott. Im messianischen Reich hört der Eid auf, weil es ein Reich der Wahrheit und Wahrhaftigkeit ist. Jetzt ist es ein Reich der Lüge mit dem Vater der Lüge an oberster Stelle. Doch ist der Eid im Gottesreich auf Erden jetzt notwendig und er wird erst in diesem idealen Gottesreich nicht mehr notwendig sein. Pilatus als Vertreter der Heidenwelt stellt ähnlich eine Frage: Bist du der König? Und Jesus beantwortet auch hier diese Schwurformel des Pilatus mit: Ich bin es. Die gewaltige Frage, die wir hier haben. Und jetzt hören wir Kaiphas. Und damit nach der Stunde wird uns deutlich, es geht um die Frage der Erlösung. Nicht, wie wir gerettet werden können nach der Möglichkeit, ob ein Sünder gerettet werden kann, ob er den Gehorsam Jesu oder was auch immer ihm zuschreibt. Wenn auf diese Frage ein Nein erfolgte, dann würde unsere ewige Verdammnis mit Ja beantwortet werden müssen. Erfolgt ein Ja, dann sind alle anderen Fragen nach der Ewigkeit in diesem Gefolge gelöst. Pilatus fragt bestimmt ernst und feierlich, die große Frage ist erschollen. Auch auf diese Frage gibt Jesus mit "Du sagst es" die Antwort und ist siegesgewiss. Ja, da muss jeder Zweifelspfeil dran zerschellen. Du sagst dich, ich bin es, das ist jetzt die feierliche, so sagt Jesus, diese feierliche Eidesformel, wer er ist und wer er nicht ist. Wer jetzt die Gottheit Jesu noch verneinen möchte, bejaht das himmelschreiende Bluturteil des Hohen Rates. Christus hat es vor Gott und Menschen beschworen, dass er Christus, dass er der Sohn Gottes sei. Die Antwort des Herrn ist gewaltig, du sagst es. Vor allen Richtern, vor allen weltlichen und geistlichen Obrigkeiten ist jetzt klar und deutlich herauskristallisiert, dort steht der König des ganzen Universums. Und jetzt ist natürlich die Frage des Todes für Jesus nur noch eine Frage der Zeit. Mit aller Entschiedenheit, mit aller Deutlichkeit wollen sie ihn weghaben. Ich bin's, was für ein Bekenntnis. Es ist so laut, dass es alles Geschrei des Teufels, der Unglaube will und sät, übertönt. Da steht als unantastbares Zeugnis der ewige Gottessohn Jesus Christus, unzerstörbar, wie wenn es in eine Tafel hineingemeißelt ist. Und der Pilatus hat ja nachher noch die Freimütigkeit, ein Schild oben ans Kreuz hinzuhängen, um die wahre Persönlichkeitsrechte, die Jesus hier hat, auch deutlich zu machen. Ich bin es. Wer kann jetzt noch das Bekenntnis ignorieren? Und dieses Christus ist Gott, ich bin es, das kommt dann in den ersten 3 Jahrhunderten aus vielerlei Munde. Felicitas, Perpetua, Symphorosa, aus dem Munde von Kindern wie Vitus, Emerentia, strömt dieses Bekenntnis, dieses Blutbekenntnis, was sie dort abgelegt haben. Ein drittes, ein umfassender Schwur. Die Gottheit Jesu Christi ist der Angelpunkt letztendlich unseres Heiles. Wenn Christus Gott ist, dann ist er Versöhner und Erlöser. Dann ist er in seiner ganzen Persönlichkeit Gott. dann ist er auch in seinem ganzen Auftrag immer nur der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Die Gottheit Jesu Christi ist der Angelpunkt des Geisterkampfes, könnte man sagen. Ich habe 6 Punkte, die ich jetzt hier noch ausführen möchte. Ist Christus Gottes Sohn, dann ist er wirklich, wie Johannes es sagt, gekommen vom Himmel herab. Dann kann er uns in allen Schattierungen den Vater zeigen, wie er ist. Und nur so viel braucht er uns zeigen, was zum Weg auf die Ewigkeit uns behilflich ist. Dann ist er über alle. Mehr als alle Propheten, alle Patriarchen, alle Menschen, alle Engel. Er ist wahrhaftiger Gott und das bezeugt Hebräer 1 aufs Deutlichste. Ist er Sohn Gottes, dieser Christus, dann hat ihn keine Macht vom Himmel heruntergezogen. Dann hat ihn Gott selber, der Schöpfer dieses Universums, aus der Höhe seiner Herrlichkeit in die Tiefe hineingeführt. Dann ist er der Gottgesandte, das Ebenbild, das Abbild Gottes. Kolosser 1. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Weißt du, was dort steht im Griechischen? Icon. Jetzt guckst du mal auf dein Handy, hast du ja dabei. Wenn du da ein Bildchen anschaust, das sind lauter Icons. Und wenn du auf dieses Icon draufklickst, was weiß ich, nehmen wir mal an Dateien, dann öffnet sich auf einmal die Welt der Dateien. Und dann kannst du weiter gucken, da gibt es das und das und das und das, ist nicht dabei, ich klicke nochmal drauf und dann öffnet sich der Ordner. Und da ist vielleicht noch was drin und noch was. Also es wird immer diffiziler. Genau dasselbe Bild ist hier gemeint. Das Abbild des unsichtbaren Gottes. Wir wissen von Gott gar nichts. Nur unsere dummen, schrägen Gedanken. Und jetzt kommt dieser Jesus und ich klicke auf Jesus drauf und auf einmal entfaltet sich bei mir ein Programm. Der Vater Jesu Christi. Und dann klicke ich vielleicht auf Liebe, dann entfaltet sich dort das gesamte Programm, was Christus uns an Liebe über den Vater zeigt. Klicke ich vielleicht auf Heiligkeit, dann entfaltet sich dort das Programm der Heiligkeit Gottes. Klicke ich auf Gerechtigkeit, dann wird vielleicht auch der Zorn Gottes irgendwo in Erscheinung treten. Und wir merken, das, was wir an Icon haben, ist genau das Bild, was hier auch für Christus gebraucht wird. Wunderbares Bild, wo man sich auch ein Stück weit verdeutlichen kann mit solchen Sachen. Ja, wie ist das Abbild gemeint? Im Hebräerbrief heißt es Charakter. Ja, das ist der Charakter. Christus hat den Charakter Gottes. Also es bleibt da nichts übrig. Er ist größer als alle Propheten. Größer als Mose. Größer als alle, die gekommen sind und von ihm geweissagt haben. Und Mose sagt, den sollt ihr hören, da kommt einer, den sollt ihr hören. Und sein Wort muss uns natürlich dann völlig unwichtig sein. Oder? Ja. Wenn wir da den haben, der über alles ist, dann ist doch klar, dass es absolut wichtig für uns ist, lebensnotwendig, dass wir uns um sein Wort bemühen. Was sagt er denn da? Bei der Shechina sagt ja der Vater aus der Wolke, den sollt ihr hören. Nicht die Bildzeitung, auch der Herr Merz mit seinen Sprüchen, das sind alles überflüssige Sachen. Jesus, das ist das, was wir hören müssen. Nichts anderes. Ein drittes ist Christus, der Sohn Gottes. Und doch in die Tiefen des Leides hineingeführt und des Todes, dann muss das eine ungeheuerliche Ursache haben. Gott schickt doch nicht umsonst aus Jux und Tollerei seinen Sohn dort in diese Welt, lässt sich dort hinhängen und sagt, war bloß ein kleines Schauspiel. Sondern hier wird auf einmal uns ganz deutlich präsentiert, so sehr hat Gott die Welt geliebt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Es geht um ewige Rettung und ewiges Verlorensein. Und das ist ja die Ursache unserer Sünde. Und diese Sünde hat dieser Christus für uns getragen. Viertens, ist Christus der Sohn Gottes? Ist er das Opfer geworden für unsere Sünden zur Erlösung der ganzen Welt? Sein Opfer ist zugleich die allergrößte Offenbarung des unversöhnlichen Zornes Gottes wider die Sünde. Und nur dort am Kreuz haben wir die Lösung der Sündenfrage. Dort ist es wie so ein Jesus, wie so ein Blitzableiter. Da schlägt der gesamte Zorn auf Jesu Seele, Geist und Leib und zerschlägt ihn. Was hatten wir heute Morgen in der Losung? Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja 53. Aber nur dann, wenn Christus Sohn Gottes ist, ist er nur ein Mensch. Ein guter Mensch, dem man nacheifert, dann ist alles andere Makulatur. Aber ist er Sohn Gottes für die gefallene Welt, dann ist es gewiss, dass niemand verloren geht, der gerettet werden will. Dann ist es gewiss, dass derjenige gerichtet wird, der sich dieser Tatsache, dass Christus dort gekommen ist für uns, entledigen will. Und dann ist es auch ganz gewiss, dass Gott seinen Sohn zum Richter über diese Welt geordnet hat. Er ist zur Erlösung gekommen und er wird auch wiederkommen. Das ist eine völlig klare Sache. Ein fünftes. Ist er Christus, der Sohn Gottes, dann ist er das Ja und Amen des ganzlich göttlichen Wortes. In Christus ist alles erfüllt. Ich brauche Kolosser 2. In Christus ist die gesamte Weisheit Gottes vollkommen. Und wenn der Glas voll ist, passt nichts mehr rein. Deswegen brauche ich nichts anderes als Jesus. Nicht noch Maria, nicht noch irgendwelche Heiligen, nicht noch Kirchenväter. Die können mir vielleicht wenig auch noch etwas Gutes dazu sagen. Aber in erster Linie brauche ich dann die Weisheit, die Jesus Christus uns darstellt. Ein sechstes noch, was wir in Christus haben, ist er Christus, der Sohn Gottes, dann bleibt kein Entweder-Oder, dann gibt es nur eine Einbahnstraße. Nur eine Einbahnstraße. Ein Entweder-Oder schließt sich aus. Entweder gebe ich mich ihm ganz hin, oder ich werde verstockt. Wir werden bei Herodes das mit Erschrecken sehen, wie dieser Mann sich selbst hinauskegelt. Ein Judas, siebenmal wurde er gewarnt und dann wurde er verstockt. Das heißt Johannes 12, der Teufel fuhr in sein Herz. Boah, da kriege ich einen richtigen Gänseschauer. Wenn unser Herr Jesus in unserem Herzen einzieht, dann macht er eine neue Wohnung. Der räumt den Dreck raus, der räumt die Küche auf, der räumt das Arbeitszimmer auf, den Schlafraum. Man müsste jetzt da ein bisschen ausführen, die Zeit reicht nicht dazu. Und dann ist da noch eine Rumpelkammer. Und man möchte so ungern die Rumpelkammer vom Herrn Jesus aufräumen lassen. Oh, weil da peinliche Dinge drin sind. Aber nur dann bleibt Jesus, wenn er Verfügungsrecht hat über alle Zimmer meiner Wohnung. Dann beugen wir unsere Knie vor ihm und huldigen ihm. Ein letzter, vierter Punkt, ein falscher Schwur. Christus fordert immer Treue im Bekennen, das hat er hier auch deutlichst unterstrichen. Wir müssen die Gottheit Christi bekennen mit Herz, Mund und Händen, das heißt mit der Tat. Und solches Bekenntnis erregt immer wieder den Zorn der Welt. Da macht man nicht mit, wo andere sagen, du, das ist doch nur Spätzle, lass uns doch fröhlich schunkeln. Ja, und andere Dinge, wir brauchen aber nichts zu fürchten. Der Herr hat seine Hände immer über denen gehalten, die zu ihm gehören. Das hat Stephanus und alle anderen Märtyrer auch erfahren. Es kann natürlich auch sein, dass sie unseren Leib töten. Aber was sagt Jesus? Fürcht doch viel mehr den, der nicht nur den Leib, sondern sogar deine Seele töten kann. Und da hält bei seinen Leuten Jesus immer die Hand davor. Unsere Seele soll für die Ewigkeit zubereitet werden und gerettet werden. Fürchte dich nicht, wer den Herrn Jesus verleugnet, den wird auch der Herr Jesus einmal vor den heiligen Engeln und vor seinem Vater verleugnen. Ich will auch jetzt gar nicht den Stab darüber brechen, über jemanden, der, ja, dem sie das Blut fordern, durch Folter oder sonst irgendwas, und der schwach wird. Da will ich überhaupt nicht den Stab brechen. Das macht Jesus dann, das wird er mit ihm ausmachen. Und manch einer hat versagt und ist wieder zurückgekommen. Ein Petrus hat auch versagt und er ist zurückgekommen worden. Der Herr hat ihm nur einen Blick, und er hat gewusst, da muss ich wieder hin. Es ist kein Zwangsmechanismus, dass ich dann verloren bin. Aber hängen wir uns an Jesus hin. Auch immer wieder dieses Gebet, Herr, wenn es mal an mich kommt, schenke es, dass ich dann von dir die Kraft bekomme, nicht dich zu verleugnen. Mehr können wir nicht tun. Wir sind wankelmütige Kameraden, alle wie wir hier sind. Aber Jesus muss uns die Gnade geben, dass wir dann nicht ihn verleugnen. Die Treue fragt nicht nach der Welt. Die Treue fragt danach, Herr Jesus, was bist du mir? Wir hören bei Daniel, treu und fest wie Daniel. Ja, er ließ sich in den Zwinger hineinschmeißen zu den Löwen, und Gott hat es gut gemacht. Andere sind zerrissen worden, die sind jetzt in der Ewigkeit. Wie viele haben sie in die Kolosseen und in Rom, in die große Arena geführt und dort als Schauspiel letztendlich haben sie sich zerreißen lassen. Das ist alles passiert. Aber wir dürfen wissen, dass Jesus dann auch in der letzten Konsequenz uns auch hindurch trägt. Nicht wir, er trägt durch. Welches sind die Meineidigen, wollen wir noch fragen. Schon zur Zeit Christi sind ja viele abgefallen und meineidig geworden. Da heißt es, ein Demas hat die Welt wieder lieb gewonnen. Und andere auch. Ja. Was ist der Grund dieses Meineides? Der Grund ist, man ärgert sich an Jesus. Man hat es anders gedacht. Man wollte der Geheimrat Gottes sein. Ja, das musst du doch so machen. Das ist die Lösung. Und hat gar nicht gesehen, dass der Weg anstatt rechts links lang ging. Ja. Oh, wie viele Getaufte und Konfirmierte haben sich von Jesus wieder verabschiedet. Das ist mein Eid. Weißt du? Und wir können dankbar sein, vielleicht, uns ist es vielleicht auch passiert. Ich bin nie konfirmiert, aber getauft. Und manch einer ist vielleicht auch dann lange Jahre ohne Jesus gewesen. Hat da einen Spruch gemacht, ja, Jesus, dir lebe ich, dir sterbe ich. Und dann hat er nichts mehr davon wissen wollen. Aber unser Herr Jesus war so freundlich und hat uns über einen langen Weg in einer großen Schleife wieder zu sich gezogen. Ja, und wir denken jetzt an die Arche, die auf dem Wasser schwamm. Alle anderen sind untergegangen, aber Jesus hat für seine Leute gesorgt. Er hat sie trotz allem Geschrei und Gebrüll, trotz allem Toben und Drohen durch diese Flut hindurchgeführt. Ja, es ist so. Und die Tage der Verfolgung, die haben auch noch nicht aufgehört. Aber auch das kann Jesus dann machen. Der Verfolger Saul wurde vom Gaul runtergeschmissen und ihm war völlig klar, es gibt nur noch eine Frage jetzt in seinem Leben. Herr, wer bist du? Und die nächste Frage, Herr, was soll ich tun? Die Gottheit Jesu Christi ist die Kardinalfrage im Christentum. Du sagst es, ich bin's. Was setzt Jesus jetzt noch hinzu? Damit niemand das missversteht? Vielleicht wollte er ihm einfach noch ein wenig eine Lektion geben, dem Kaiphas, zu sagen, du, ich bestätige, ich will dir jetzt sagen, warum und wie diese Gottessohnschaft aussieht. Wir hören ja dann auch nicht. Doch ich sage dir, von nun an wird es geschehen, dass ihr werdet sehen, des Menschensohn sitzen zu Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Er erklärt also, dass er der Sohn Gottes sei, der zu Rechten Gottes sitzt. Das ist der Richter der Welt und wird in den Wolken wiederkommen. Wie er jetzt vor Gericht steht, werden sie einmal vor seinem Thron ins Gericht kommen. Mehr nicht. Und jetzt haben sie ihren Spott. Luther sagt, diesem armen, ohnmächtigen, elenden Bettler oder Tatternkönig. Und schreien alle, du bist also Gottes Sohn? Nicht, das rufen sie noch alle, aber mit einem dicken Fragezeichen dahinter oder zwei oder drei Fragezeichen. Ein unerhörter Frevel, der jetzt noch passiert. Dieser Kaiphas zerreißt seine hohe Priesterkleidung. Da muss er schon kräftig hingerissen haben, weil die recht dick war. Durfte er das? Das Gesetz sagt deutlich, der hohe Priester darf niemals seine Kleider zerreißen. Er tut also auch hier etwas wider alles göttlich Gebotene aus den mosaischen Gesetzen. Wieso ist das so? Durch das Zerreißen seiner priesterlichen Kleidung weissagt er, unwissend, dass von nun an das levitische Priestertum ein Ende hat. Seltsam nicht, wie Gott sogar das durch das Übertreten dieses Gebotes, 3. Mose, hier zum Ausdruck bringt. So reißt der Richter mit sich hin, dass sie ihr Gewissen übertäuben mit Übereifern und Gotteslästerung, welche sie aus Jesu Mund gehört haben wollen. Wie aus einem Munde sprechen sie das Urteil jetzt. Er ist des Todes schuldig. Aber damit verdammen sie sich selber und kommen unter das Gericht Gottes. Das war der eigentliche Grund, warum Jesus jetzt dann ans Kreuz musste. Amen.